Management-Dialog.
Tipps, Tricks, auf was wir achten, erste Führungserfahrung.
Inspirieren, miteinander reden.
Top 3 wichtigen Skills, die man braucht.
Führung mit Hausverstand.
Hallo Simon.
Hallo Christoph.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur dritten Folge von unserem Podcast Management-Dialog.
Führung mit Hausverstand.
Ja, Simon, die dritte Folge steht heute an.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch wieder tolles Feedback bekommen. Mhm. Beziehungsweise müssen wir ein bisschen was aufklären.
Ja, unsere Post-Production hat sich ein bisschen an Scherz erlaubt mit uns. Und diese Mario-Sounds, falls sich da irgendwer gewundert hat, für was die jetzt da waren oder was die gekennzeichnet haben, das waren alle Stellen, wo wir richtig gegendert haben.
Ja, waren nicht so viele.
Aber. Und es ist klar, dass das ein bisschen zu wenig war und eigentlich ist es ein bisschen peinlich, wenn wir vorher noch drüber geredet haben, dass wir jetzt da mehr gendern wollen. Wir nehmen uns jetzt die dritte Folge jetzt da wirklich vor.
Ja, wir haben auch ein bisschen Feedback auf YouTube bekommen. Wir sind ja jetzt eher auf YouTube auch. Wir haben es geschafft endlich. War ein bisschen schwierig.
Ja, wir haben mittlerweile verstanden, dass YouTube nur mit Videos arbeitet und nicht mit Audio-Files.
Ja, wir haben auch aber gleich einen Kommentar bekommen auf YouTube, nämlich von einer Lehrerin, die viele Parallelen gesehen hat in unserem Podcast, weil sie zum Beispiel gesagt hat, dass es auch nicht schlecht ist, wenn die Schüler zum Beispiel zum eigenen Lösungsweg kommen und man auch überrascht ist als Lehrperson, welche Wege es noch geben könnte, also dass man selbst zulernen könnte. Das hat der Person sehr gefallen. Mhm. Finde ich lustig. Eigentlich ist viel sehr ähnlich wie im Unterricht bei uns.
Ja, ich glaube, das gilt nicht nur für den Unterricht, sondern für viele Bereiche. Also ich glaube, Management ist ja nicht nur voll abgegliedert oder abgekapselt von anderen Bereichen. Es geht halt in vielen Bereichen um Menschen, genauso wie es beim Management um Menschen geht. Mhm. Und deswegen kann man eben für andere Bereiche viel lernen. Schon mal ein Tipp vorab zu einer anderen Folge, was man vielleicht einmal machen wird, wenn man darüber nachdenkt, wie kann ich mich verbessern im Management oder wie kann ich Manager werden. Da geht es auch nicht darum, dass ich mich speziell im Management verbessere, sondern da kann man einfach generell Sachen lernen und dann Parallelen zum Management ziehen.
Ja, es ist auf jeden Fall schön, dass nicht nur Manager oder Führungskräfte das hören, sondern auch andere. Ja, die bessere Struktur, endlich.
Wir haben es geschafft. Es ist eigentlich auch für uns angenehm beim Aufnehmen, wenn wir eine bessere Struktur haben, weil wir dann die Themen ein bisschen strukturiert abhandeln können und nicht von einem Thema zum anderen springen. Noch anschließend zu dem, was wir das letzte Mal schon angeschnitten haben, dass unser Logo nicht so ganz optimal bis vor kurzem war. Wir haben jetzt ein neues Logo, Simon.
Mhm, wir haben ein tolles neues Logo. Wir haben eine bekannte Person, eine Kollegin da gefragt.
Die Selina.
Genau, danke Selina für dieses coole Logo.
Danke nochmal.
Ihr seht es wahrscheinlich eh schon, wir werden es schon benutzt haben bei dieser Erfolge. Ist hoffentlich mehr ansprechbar. Gebt uns auf jeden Fall Feedback.
Ja, mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut.
Mit den zwei Personen, sehr cool.
Wir wollen heute über das Thema Teampolitik reden. Simon hat sich breitschlagen gelassen, dass ich jetzt über eines meiner Lieblingsthemen sprechen darf, einmal über Politik und Marketing.
Ganz wichtig, wir müssen einmal sagen, was wir mit Teampolitik meinen. Ja. Nein, wir wollen jetzt kein Parteibuch für jedes Team vorschlagen.
Schade.
Und keine Wahlen machen in der Firma, sondern da geht es hauptsächlich um die Art der Kommunikation und über den Ruf. Dein Wort ist ja oft Politik, auch in der Firma. Erzähl mal, was so deine Meinung bzw. deine Definition ist.
Puh, Definition schaffe ich, glaube ich, auf die Schnelle nicht, aber die Teampolitik oder Unternehmenspolitik, die ist ja nicht so parteienmäßig oder so, wir bringen jetzt da die Partei X jetzt in das Unternehmen hinein, sondern es geht eher um die Politik im klassischen Sinne, also in dem, dass man das Zusammenleben von Menschen, die Kommunikation von Menschen untereinander lenkt oder
verbessert
auch.
Und da gibt es einige Unterthemen, über die wir heute reden wollen, besonders um die Sichtbarkeit eines Teams, was uns immer wieder beschäftigt, auch in unseren Unternehmen.
Genau, dann starten wir gleich in den ersten Themenblock hinein. Da haben wir uns vorgenommen, einmal über die interne Sichtbarkeit von Teams zu sprechen und warum das so wichtig ist auf der einen Seite und wie man es schafft, dass jetzt mein Team, das also gerade leite, auch gut noch verkaufen kann, unter Anführungszeichen, an andere Führungspersonen, an andere Teams und dass mein Team in das richtige Licht gerückt wird, sage ich mal.
Ich glaube, was viele neue Teamleiter, das ist eines der Sachen, die einem sehr nicht gleich am Anfang einer Teamleitung begegnen werden. Mhm. Am Anfang einer Teamleitung hat man so viele andere Themen, Probleme auch, Herausforderungen, wenn man sie so nennen will, die einen beschäftigen, dass man das oft vergisst. Aber bei Teams, die dann jetzt schon langsam eingespielt sind, ist es halt auch wichtig, dass man die Arbeit, die sie machen, sehen kann. Und man unterschätzt, oder ich persönlich habe es sehr in meiner Vergangenheit unterschätzt, bis der Christoph mich da sehr oft darauf angesprochen hat, was es heißt, dass man die Erfolge und die gute Leistung des Teams nach außen präsentiert und wie man das macht. Weil es gibt halt Probleme und es wird halt Meinungen geben, wenn man sie eben nicht nach außen präsentiert und immer nur still und heimlich arbeitet, auch wenn man gute Arbeit leistet.
Das ist ein wichtiger Aspekt, weil am Anfang wahrscheinlich glaubt man, wenn man in diese Rolle kommt, okay, es reicht, wenn mein Team gute Arbeit macht und wenn mein Team die Arbeit gut macht, dann passt es, dann sind alle zufrieden und dann wir auch, ich als Führungsperson gut gesehen, wenn mein Team gute Arbeit macht, aber leider reicht es eben nicht. Die anderen müssen halt auch die gute Arbeit sehen. Und deswegen muss ich mein Team auch irgendwie verkaufen können oder die Leute, was sie machen. Es ist ja klar, weil die anderen Führungskräfte oder anderen Teams, die schauen jetzt nicht jeden Tag dann in die Arbeitsleistung oder in den Backlog für mein Team hinein und schauen nach, was haben die eigentlich gemacht oder war es gut, was sie gemacht haben, war es schlecht, was ich gemacht habe, sondern das muss ich halt irgendwie vermitteln.
Ich meine, es gibt natürlich Arbeiten, die direkt gesehen werden, ja, alles Visuelle. Alles, wo man einen Vertrag abschließt oder ein Angebot gewinnt oder was auch immer, das sieht man natürlich alles, das ist eh klar. Aber es gibt natürlich viele Arbeiten, die einfach ungesehen werden, ja, die zum Beispiel viele Kleinigkeiten, die zu etwas großen Ganzen gehören, ja, und diese Kleinigkeiten sieht man nicht, ja, wenn man irgendwie, wir sind ja beide Techniker, wir können ein bisschen drüber reden, wenn ich im Hintergrund für ein neues Feature was verbessere oder, ja, bleiben wir beim Verbessern, verbessere und das niemandem sage, dann würde es vielleicht einen User auffallen oder zwei Usern oder einen anderen Mitarbeiter, den ich es mal beim Kaffee trinken erzählt habe. Ja, aber es wird nie als Erfolg betitelt. Es wird nur als, aha, okay, ja, ah, spannend. Und da zählt es halt auch dazu, dass man diese kleinen Schritte eben auch präsentiert.
Aber und natürlich ist oft wichtig, einen Vergleich zu machen, wie war es vorher und wie war es nach der Verbesserung. Und so blöd es klingt, und ein bisschen größer zu verkaufen, als es dann der Schritt wirklich war vielleicht. Also zum Beispiel ein gutes Beispiel ist immer die Performance-Optimierungen. Performance-Optimierungen sind voll wichtig und man muss es machen. Und meistens ist es aber so, wenn man es macht, fällt es nicht auf. Weil aufhören tut Performance dann, wenn es schlecht ist, aber nicht, wenn es gut ist. Und deswegen muss man eben, wenn man Performance-Optimierung gemacht hat, das auch irgendwie verkaufen oder präsentieren und sagen, okay, zum Beispiel bis vor kurzem hat die Suche 10 Sekunden gedauert und jetzt da haben wir es geschafft, dass wir es auf 1 Sekunden herunterbringen. Wenn man das auch nicht irgendwie präsentiert oder irgendwo hinschreibt oder irgendwie, wie gesagt, rundmailt an den anderen mitteilt, dann wird das kein aufhören, dass es eine Sekunde dauert, weil dann sagen sie, ah, das ist nicht mehr langsam, eine Sekunde muss ich warten. Dass vorher 10 Sekunden gebraucht hat, weiß ja keiner mehr.
Wie, das ist ja natürlich, es denken sich einige, ja, okay, muss ich jetzt jedes kleine Detail präsentieren oder muss ich da jetzt mich immer die ganze Zeit selbst loben? Schaut mich an, ich bin der Beste. Ja. Wie mache ich sowas, dass ich eben nicht rüberkomme als selbstverliebt oder Selbstweihräucherung betreibe?
Ja, ich glaube, man muss halt einfach mit Hausverstand und ein bisschen mit einem Bauchgefühl machen. Ich kann nicht jetzt jeden Tag dann bei den Erfolg verkaufen, dass ich heute pünktlich in Ort gekommen bin. Also, wie gesagt, es muss schon ein bisschen einen Mehrwert haben, das, was ich dann da als großen Erfolg verkaufe. Muss ein bisschen die Waage haben, zum richtigen Zeitpunkt, nicht jeden Tag, sondern weiß nicht, keine Ahnung, einmal im Monat oder so. Oder wann es ja wirklich große Erfolge gibt, was ich verkaufen kann.
Ist auch gut, wenn man weiß, dass man gerade in einem bisschen schlechteren Licht dasteht, ja, oder auch größere Schmerzpunkte, die jetzt schon monatelang, ja, die haben wir immer wieder, ich habe das in meinem Team auch immer wieder, mehrere Schmerzpunkte, die monatelang schon wehtun, ja, auch unseren Geschäftsführer oder den Key-Usern, ja, das zu präsentieren ist auf jeden Fall bevorzugt. Das ist auch eine sehr gute Idee. Aber natürlich muss man nicht sagen, wie du gesagt hast, schaut mal, ich habe meine Arbeit erledigt.
Ja, weil das ist ein bisschen übertrieben dann.
Genau. Weil da würde man sagen, schön, dafür bezahle ich dich.
Weil dann schlagt das ins komplette Gegenteil. Dann wird das nicht als positiv wahrgenommen, dass jetzt die Leistung gebracht wird, sondern es wird dann, wie du vorher schon gesagt hast, eher als Selbstbeweihräucherung und als ein bisschen übertrieben wahrgenommen.
Das heißt, wann mache ich das eigentlich? Ja, wann mache ich Politik oder wann kommuniziere ich eben positiv über Erfolge? Wenn man es gar nicht macht, dann heißt das, also wenn niemand was spürt, ja, dann heißt das, was machen die eigentlich? Oder machen die eigentlich irgendwas? Ja? Mhm. Oder die funktionieren eigentlich gar nicht, ich höre nie irgendeinen Erfolg von denen. Wann ist das bevorzugt? Natürlich, wie ich gesagt habe, wenn mehrere Monate ein Schmerzpunkt entsteht oder man hört von irgendwelchen anderen Teamchefs und Teamkollegen über zwei Ecken Negatives.
Ja, ich glaube, wenn man schon bei den Punkt sind, wann so eine negative Stimmung über ein Team verbreitet wird, dann ist es eigentlich eher schon zu spät, beziehungsweise dann muss man auf jeden Fall handeln. Mhm. Das, was wir vorher gesagt haben, so über die guten Sachen reden, über gute Leistungen reden, ist eher ein Schritt vorher schon, dass es gar nicht dazu kommt, dass über ein Team schlecht geredet wird. Aber natürlich, wenn man das gerade am Anfang ein bisschen übersieht, dann kann es dazu kommen, dass mein Team nicht so gut gesehen wird. Einerseits die Leistung nicht gesehen wird, vielleicht, weil es wirklich irgendwelche Probleme gibt, das, was das Team verursacht hat, und dann eben nur diese Probleme gesehen wird und nicht die Leistung, die was trotzdem erbracht worden ist. Und ich glaube, bei solchen Situationen muss man dann nochmal anders handeln. Dann reicht es nicht nur, so positiven Dinge hervorzuheben, sondern muss man wirklich aktiv handeln. Ein bisschen Tricky-Tipp da ist von mir, den ich schon ein paar Mal angewandt habe bei mehreren Teams, der auch relativ gut funktioniert hat, aber nicht so ganz augenscheinlich ist am Anfang, ist, dich verletzlich machen. Was meine ich damit? Damit meine ich, wirklich sagen, okay, wir haben erkannt, in unserem Team gibt es Probleme, beziehungsweise kommunikative Probleme, Leistungsprobleme, was auch immer. Und wir wollen diese Probleme in Zukunft angehen. Und falls in Zukunft da wieder irgendwelche Situationen vorkommen, die problematisch gesehen werden, dann wirklich um aktives Feedback geboten wird. Das kann man entweder per E-Mail machen oder wenn man intern als Kommunikationsplattform hat, ist dann öffentlich irgendwo hinposten und sagen, okay, liebe Kollegen, falls ihr Probleme mit meinem Team habt, bitte sagt mir das, dann können wir sich das Problem wirklich ansehen. Sieh mal, jetzt rate mal, wie oft dann da Feedback gekommen ist in solche Situationen, wenn man das öffentlich bekannt gegeben hat, dass man an Verbesserung arbeitet.
Wenig bis gar nicht?
Ja, genau, so ist es. Aber man hat dann ein bisschen einen Trumpf in der Hand. Man kann sagen, wenn wieder irgendwelche so schlechte Stimmungen aufkommen, dann kann man sagen, ja, wieso bist du in dieser Situation nicht zu mir gekommen und hätten wir dann eine Lösung gefunden gemeinsam? Oder hättest du zumindest im Nachhinein zu mir gekommen und hättest mir das gesagt, dann hätten wir geschaut, wie man es in Zukunft besser machen kann. Wie gesagt, ist ein bisschen ein Trick, aber ein Trick, der was anhelfen kann, aus so einer schlechten Situation wieder herauszukommen.
Jeder Teamleiter wird sich wahrscheinlich jetzt gerade denken, wenn wir drüber reden, ja okay, dann fange ich jetzt an, das zu notieren und das dann irgendwo zu posten, ja. Aber sollte ich das jetzt als Teamleiter immer machen? Oder ist es nicht besser, dass halt auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das kommunizieren und den Erfolg feiern?
Ja, auf jeden Fall. Also erst einmal möchte ich da noch ein bisschen einschneiden, in was du gesagt hast. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt alles dokumentiere und jetzt so eine Simon Erfolgskanal auf Metamost mache, sondern halt, das sollte irgendwie natürlich sein, diese Kommunikation von dem Team. Ja, natürlich sollte das nicht nur für einen Teamleiter ausgehen. In gewissen Situationen ist es besser, wenn es der Teamleiter ist, aber es sollte auch natürlich auch für den Mitarbeiter ausgehen und sagen, okay, ja super, ich habe die Sache jetzt erledigt und jetzt funktioniert die Suche um so viel schneller, und dann sollte das natürlich der einzelne Mitarbeiter am besten irgendwie bekannt geben oder verkünden, weil ja er dann auch sich das Feedback kriegt und dann auch seine eigene Persönlichkeit aufgebaut wird.
Als Teamleiter glaube ich schon, dass man auf jeden Fall das machen muss, wenn es zu spät ist, wie wir vorher drüber geredet haben, dass man eben als Mensch, der davor steht sozusagen, in Anführungszeichen, dann sagt, okay, ich mache mich jetzt verletzlich und wir wollen das jetzt aufklären und so weiter. Da glaube ich, braucht es schon eine gewisse Autorität. Da glaube ich ja, dass der Teamleiter am besten ist. aber auf jeden Fall so ein bisschen, ich nenne es jetzt bei mir Proxy-Politik, kann man ruhig auch seine Mitarbeiter ein bisschen animieren, zu sagen, schau, wow, das ist super geil, das hast du gut geschafft. Du erzählst auch den anderen, ja, weil denen fällt es gar nicht auf oder was auch immer, ja, und auch ein bisschen für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiterin, dass die halt auch ein bisschen Anerkennung bekommen. Weil ein Teamleiter oder Teamleiterin will ja nicht nur die Anerkennung für sich selber bekommen, sondern ja eigentlich für das Team, ja, und die einzelnen Angestellten. Und dadurch finde ich persönlich, bei mir ist der Rufaufbau deines Teams viel besser durch die Teammitglieder, als wenn ich selber machen würde. Die Sache ist natürlich, wenn ich selber immer schreiben würde, werde ich auch immer markiert. Also ich werde dann immer angeschrieben und werde immer gesagt, ah, okay, das ist der Einzige, der mir helfen kann. Und dadurch habe ich dann auch noch eine Entlastung. Wir haben ja über Delegieren auch schon viel geredet, weil die Leute wissen, was die Personen können. Und dadurch werden diese Leute auch herangezogen bei bestimmten Problemen. Und nicht nur immer der Teamleiter, die Teamleiterin für alle Probleme. Also es macht durchaus Sinn. Aber man muss sie einfach ein bisschen animieren. Mhm. Also man muss ihnen schon, ich glaube viele, auch in unserem Feld, sind relativ ernüchtert bzw. schüchtern, das auszuschreiben.
Ja.
Und da muss man die Leute wirklich ein bisschen inspirieren und animieren und sagen, komm, schreib das. Ich weiß, das fühlt sich an wie Selbstlob oder was auch immer. Du kannst ja auch gerne das magische Wort wir verwenden.
Das ist sowieso wichtig. Also auch als Teamleiter, wenn man als Teamleiter irgendwie was groß verkauft, was man erreicht hat, auch wenn man jetzt die Arbeit zu 90% selber gemacht hat, ist immer trotzdem besser, wir zum Schreiben. Also wir haben das erreicht und wir haben das verbessert. Weil im Hintergrund waren immer mehrere beteiligt. Aber die anderen jetzt nur daran beteiligt waren, dadurch, dass sie dir den Rücken freigehalten haben und du dich auf die Sache konzentrieren hast können und dann die Sache besser erledigen hast können.
Mhm.
In meinen Augen waren die anderen trotzdem dadurch beteiligt, dadurch, dass sie dir geholfen haben und dir den Rücken freigehalten haben. Einerseits besser, weil dann von außen das Team eher als Ganzes gesehen wird und nicht du hast die Leistung erbracht, sondern das Ganze. Und weil die Teammitglieder mehr das Gefühl haben, sie waren an dem Erfolg wirklich beteiligt.
Stimmt, ja. Und dadurch du dann wieder Motivation förderst, ne? Ja. Und auch die Leute mehr zum Performen bringst, ne?
Ich wollte da nochmal hineingehen, jetzt haben wir uns jetzt immer so konzentriert auf gute Leistungen verkaufen. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich möchte auch noch ergänzen, es ist auch wichtig, oder man sollte auch kommunizieren, wann man jetzt ein Problem gehabt hat und das Problem gelöst hat. Also es ist nicht nur wichtig, so die Erfolge zum Feiern, sondern auch zum sagen, okay, Leute, wir haben erkannt, da hat es so ein Problem gegeben und wir arbeiten an einer Lösung. Ein bisschen vielleicht nicht ganz offensichtlich, weil warum sollte man das auch kommunizieren? Weil dann erkannt wird, hey, die haben das im Griff, die haben da selber erkannt, dass da ein Problem ist, die haben da eine Lösung, dann da jetzt eine Lösung ausarbeiten und die sind ja so ein tolles Team, weil die sind so selbstständig und die da haben eine Struktur, dass die Probleme bewältigen können.
Stimmt, das habe ich heute auch gehabt, sogar mit einem Chat, wo jemand gefragt hat, nein, das ist so, ja, brauchst du da noch Hilfe? Und die Person hat dann gesagt, na, um das geht es mir eigentlich nicht, mir ist das andere viel wichtiger, was ein Schmerzpunkt ist. Und da konnte ich dann sagen, ja, das ist kein Problem, wir arbeiten eh grad dran, wir testen das heute. Und da war sofort die Stimmung wieder erhellt. Und also man merkt dann eh sofort, man muss einfach dann zurückschreiben.
Mhm. Weil die Alternative ist, dass man halt das nicht kommuniziert, das Problem, und das vielleicht dann irgendwie unter der Hand erkannt wird von irgendwem, irgendwo aufploppt und der das Problem sieht und sich denkt, wieso hat das Problem noch nie irgendwer gesehen oder wieso greift da keiner zu oder wieso macht das keiner und dann das so ein Skandal wird, weil anscheinend das Problem bis jetzt keiner gesehen hat und keiner an der Lösung gearbeitet. Aber vielleicht hat das Team eh schon gesehen, aber man muss das halt auch kommunizieren, dass man das Problem gesehen hat.
Weil sonst die anderen Führungskräfte oder dann die Vorgesetzten der Vorgesetzten, ja, sehen natürlich nur die Probleme und sehen nirgendwo, dass jemand an einer Lösung arbeitet und sagt dann, wieso bin ich der Einzige, den das schon wieder auffällt?
Genau.
Wieso bin ich der Einzige, den das schon wieder auffällt? Und da muss man auf jeden Fall, ja, auch wenn es kleine Sachen sind.
es sind meistens nur kleine Sachen, die das, aber kleine Sachen werden, wenn man es übersieht, zu großen Problemen.
Wir haben auch das Problem gehabt bei einem Projekt, dass jemand sich um ein Themengebiet kümmert hat, das ein bisschen schwammig definiert war. Ja, das kommt immer wieder vor, dass irgendwie die Verantwortung schwammrig kommuniziert wurde und dadurch fühlt man sich nicht für alles verantwortlich. Und die Person, die die Kommunikation mit dem Kunden aufrechterhalten hätte sollen, hört natürlich dann immer nur, da habe ich ihn nicht erreichen können und da bin ich so unzufrieden, weil, weiß nicht, die Person war in Teilzeit und war halt gerade nicht da und was auch immer. Und da haben wir zum Beispiel geändert, das haben wir auch bekannt gegeben und dann mit dieser Person, die mit dem Kunden redet, auch kommuniziert, dass sich mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin eben voll und ganz darum kümmert und auch die Kommunikation jetzt mit dem Key-User aufnimmt. Warum? Ist ja viel besser, weil die Person weiß ja über die Probleme Bescheid. Also viel einfacher. Und das Lustige ist, selbst wie diese Person jetzt Teilzeit war, hat der Key-User gesagt, ich will mit dem anderen gar nicht mehr reden. Lass mich in Ruhe. Weil der auch vielleicht nicht immer erreichbar ist, weil diese Person Teilzeit ist, ist mir viel lieber, weil der sofort das ändern kann und nicht irgendeine Erzählung hat, wie man das machen könnte, wie man das lösen könnte, ja, sondern gleich reingreift und sagt, okay, ja, so machen wir es, ich schaue mir das diese Woche an. Und die Stimmung ist 100-mal besser geworden. Mhm. 100-mal besser. Da war auch wichtig, und deswegen erzähle ich das gerade, es war auch wichtig, dass dieser Angestellte immer wieder Sachen postet. Wie ist der Fortschritt gerade? Wo stehen wir? Wo sind die Probleme? Wo warten wir gerade? Das ist bei uns, in unserem Team ganz, ganz oft so, dass wir an größeren Themen arbeiten, aber wir auf die Gegenseite warten. Und wenn wir auf die Gegenseite warten und niemand weiß das,
dann kommt das halt von einer Ebene drüber, also nicht bei dir Führungsposition, sondern drüber dann so an wie, da passiert seit Wochen nichts an dem Thema, wo es ihr eigentlich nichts dafür könnt. Ne?
Genau. Und bevor man einfach fragt, denkt man sich, oh, okay, wieso machen die nichts? Und dann bildet sich wieder diese Meinung.
Genau, und es bildet sich nicht nur die Meinung, sondern es schaukelt sich immer mehr auf. Und dann irgendwann explodiert der Vulkan wieder und dann ist das ganze Team ja unfähig, weil es bringt dir nichts weiter.
Genau. Und das hat wahnsinnig geholfen. Also mit diesem Status nach jedem Kundenmeeting einmal ganz öffentlich, ja, für den ganzen gesamten Kunden, auch für den Chef des Kunden, ja, also auch für den Geschäftsführer, ersichtlich, was gerade der Status ist und dass wir zum Beispiel gerade einfach nichts machen können. War auch performance-technisch viel besser, weil dann haben sie intern auch ein bisschen Druck gehabt.
Ich würde noch über ein anderes Thema reden, nämlich es gibt so einen Spruch, der heißt, schmutzige Wäsche sollte man nicht in der Öffentlichkeit waschen. Was da auch in das Thema hineinfällt. Was meine ich damit? Wenn es intern in einem Team Probleme gibt, also keine Ahnung, zwar Mitarbeiter können nicht miteinander arbeiten, weil irgendwie menschliche Probleme, oder ein Mitarbeiter bringt in einem gewissen Bereich schlechte Arbeit, dann ist es besser, das Team intern zu klären. Und nicht jetzt öffentlich, in der echten Politik würde man jetzt sagen, in den Medien das zu kommunizieren und irgendwie auszutragen, den Konflikt, sondern wirklich intern im Team drüber reden, was sind die Probleme, wie darf man die verbessern und nicht am Tisch, beim Mittagessen gemeinsam mit anderen Führungskräften oder mit anderen Teams das Problem beitragen, weil erstmal, sie verstehen das Problem nicht, weil sie verstehen nur den Aspekt, den was du jetzt in 10 Minuten dem erklären kannst. Und auf der anderen Seite kann auch nichts zur Lösungsfindung beitragen, weil das Problem wirst du nur teamintern erklären können.
Ja, und dadurch, dass man drüber redet, macht man es wieder publik, ne? Und dann heißt es ja, die haben so viele Probleme. Man muss aber nicht nur gegenüber anderen Führungskräften oder gegenüber den Stakeholdern eine gute Politik machen. Ich bin ja der Meinung, dass sich der Ruf oft von unten sehr gut aufbauen lässt, weil die anderen Führungskräfte, andere Teams hören das ja auch nur meistens über zweite oder dritte. Und es ist aus Erfahrung besser, dass die angestellte Person, wo eigentlich das Problem entsteht oder die Wurzeln trägt, die dann sich eben beschwert bei ihrer Führungskraft, ja, dort anzugehen und direkt zu helfen und zu sagen, schau, es passt eh, und dann noch ein bisschen weitergehen mit, und wir haben zusätzlich noch das gemacht und das und was auch immer. Weil dann wird bei diesen 10-Minuten-Gesprächen, die ja auch Führungskräfte mit ihren Angestellten haben, beim Essen gehen oder Kaffee trinken, wird das ja auch erwähnt. Und dann geht das nach oben, weil viele, auch bei uns Führungskräfte, erfahren immer nur Sachen über zweiten oder dritten Ecken von ihren Angestellten selber. Und dann verliert da alles an Informationen. Also da gibt es einige Graphen davon, wie so das ausschaut, wie viel Informationsverlust entsteht von hierarchischen Ebenen. wenn der Angestellte A ein Problem hat mit Angestellten B aus anderen Team und dann die Führungskraft hört von der Angestellten A, das ist ein Problem, was auch immer, kommt immer wieder, also es staut sich auf, der Vulkan bricht bald aus, ja, ist es voll schwierig, dass dann der oder die Teamleiterin vom anderen Team auf den anderen Teamleiter einredet, weil
ja, aber der hat ja nur die schlechte Stimmung von seinem eigenen Mitarbeiter.
Ja, und der hat auch nicht direkt das Problem. Der hat nur indirekt das Problem durch den Angestellten. Ja. Und deswegen ist es viel wichtiger, zuerst einmal die Angestellten, wo das Problem entsteht, da.
Arbeit an der Basis.
Genau, Arbeit an der Basis. Und das funktioniert sehr gut. Also natürlich können Teamleiter toll präsentieren an andere Teamleiter, wie toll sie sind oder wie toll ihr Team ist. Aber wenn sie das von der zweiten Ebene, also von der Anführungszeichen unteren Ebene hören, hat das viel mehr Gewicht. Viel mehr Gewicht. Weil das sozusagen wie, ich hole mir eine zweite Meinung ein. Ja.
Und man muss ja halt auch damit umgehen, dass, auch wenn man weiß, dass die Meinung von der, wie du gesagt, unter Anführungszeichen, unter einer Ebene gerade die richtige Meinung ist, vielleicht ist es ein schwieriger Mitarbeiter einfach, den was man einfach nie glücklich machen kann. Solche Menschen gibt es auch. Aber man muss trotzdem einen Weg irgendwie finden, damit man den zumindest neutral hält, sage ich mal. Weil auch wenn die Führungskraft selber weiß, dass der so ein schwieriger Mitarbeiter ist, wenn der trotzdem immer raunst und dumm mault, dass das einem Team eine schlechte Leistung bringt, dann bringt es nichts mehr. Weil die Führungskraft, die hört ja nur seinen Mitarbeiter immer ranzen und der will eigentlich an und für sich in seinem eigenen Team ja auch glückliche Mitarbeiter haben. Und deswegen sieht er sich ja selbst auch gezwungen, dass er mit dir nochmal drüber redet und schon sagt, hey, deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen machen schon wieder irgendwie gar nichts, nur eine schlechte Sache, und du musst irgendeine Lösung überlegen.
Wenn wir schon bei Beziehungen sind eigentlich zu anderen Leuten, dann gehen wir eigentlich gar auch zum nächsten Themengebiet. Politik ist ja nicht nur Marketing. Also es ist ziemlich wichtig, wie wir ja schon erzählt haben, dass die Beziehung zu anderen Menschen gepflegt wird. Das heißt, man braucht auch ein bisschen, wie in der Politik auch, in der Staatspolitik mit den Wählern, man muss ein bisschen woanders auftreten und ein bisschen andere Freunde machen in anderen Teams.
Man sollte in vielen Teams so Spione oder Verbündete haben, damit man interner erfährt oder zumindest, wann dann irgendwelche Konflikte entstehen, dann kann man mit diesen Verbündeten in den anderen Teams das ein bisschen ketten, das Problem, also ein bisschen zumindest das Feuer ein bisschen besänftigen.
Ist ja auch wichtig, weil bis das zu dir kommt, dass ein Problem existiert, ist es wahrscheinlich nach oben gewandert, wahrscheinlich vielleicht sogar ganz nach oben und wandert von ganz oben wieder nach ganz unten. Mhm. Also das macht einen Weg von Wien nach Bregenz und wieder zurück. Ja. Und natürlich so seitwärts jemanden zu haben, der direkt eine Glasfaserverbindung zu dir hat, ist auf jeden Fall gut.
Weil man sich dann vielleicht Probleme schon früher abfangen kann, bevor es nach Bregenz und dann wieder zurückkommt.
Genau.
Das Problem. Genau. Dann kommt es vielleicht gar nicht nach Bregenz, das Problem.
Genau. Wie tut man sich einmal diese Leute und diese Freundschaften, also kollegische Freundschaften, Verbündete eigentlich mit sich ins Boot holen?
Das ist eine gute Frage. Der beste Aspekt wäre natürlich, wenn man Freundschaften schließt mit seinen Kollegen, wenn man auf derselben Wellenlänge ist, so wie bei uns zwar. Also wir haben ja auch andere Kollegen, die wir freundschaftlich verbunden sind, wo wir nicht nur in der Arbeit mit denen zusammenarbeiten, sondern auch vielleicht privat einmal was unternehmen. Das ist, glaube ich, die beste Verbindung oder die beste Allianz, die was man dann haben kann mit Kollegen. Wenn das aber nicht geht, ja. Man wird nicht in jedem Team schon einen Freund jetzt bekommen, dann ist es aber auch wichtig, manchmal ein bisschen einen Kuhhandel einzugehen. Wenn sie ein Problem haben, vielleicht dann sagen, okay, ja, dann wir das so oder so lösen oder einem unter die Arme helfen. Wenn man einem unter die Arme geholfen hat, dann kommt man sie vielleicht auch einmal zurück und dann dir selber einmal helfen irgendwo. Oder einfach kleine Gesten einmal machen, dass wenn einer etwas sehr dringend braucht und das nicht über den normalen Dienstweg dann halt zum Erledigen ist so schnell, dann einfach sagen, okay, ja. Da mal die Regeln einmal zur Seite schieben, da mal das Problem einmal lösen, da mal das quasi in einem halben Tag bereinigen, dann ist er glücklich. Du hast vielleicht einmal ein paar Stunden Arbeit gehabt einmal, hast jetzt halt eigentlich halt nicht machen können. Ist vielleicht auch nicht optimal jetzt dafür für dich in der einen Moment jetzt einmal gesehen, bringt aber für das Team natürlich selber sehr viel, weil du dann den Ruf für dein Team steigerst oder auch dein eigenes Ansehen zu anderen Kollegen, zu anderen Führungskräften. und dann man vielleicht ein bisschen leichter von Fehlern hinwegsieht, was dann irgendwann noch mehr aufkommen.
Das baut ja auch Vertrauen auf. Also du hast ja gesagt, nicht über den normalen Dienstweg. Ich glaube, es kennen alle, die irgendwo auch besonders in einem Büro arbeiten, dass es gewisse Dienstwege sind, die schon ihre Daseinsberechtigung haben, dass sonst Chaos entsteht. Ja. Aber manchmal ist es wichtig, ich glaube, wir haben es eher mal im Podcast erwähnt, gewisse Regeln zu brechen, mit Hausverstand natürlich, um das Vertrauen zu stärken. Weil dann ist zum Beispiel der Dienstweg, den ihr selber formuliert habt als Team, gar nicht mal so, wird er ein bisschen besser aufgefunden, weil okay, ja, die machen das so normalerweise und ich verstehe auch schon, warum sie so machen, ja, aber ich brauche das gerade dringend. Und wenn man da ein bisschen manchmal die Regel bricht, dann baut man Vertrauen auch in diese Prozesse auf, dass das eh okay ist und dass man aber trotzdem gewillt ist, Kompromisse einzugehen. Dadurch stärkt sich oft die Verbindung dann zu den anderen Leuten. Mache ich auch oft. Also wir haben auch normale Dienstwege, wo du dann übernächstes Quartal was kriegst. Aber bei gewissen Sachen und bei gewissen Personen sage ich, okay, komm, mach mal danach. Ausnahme, da werde ich schon irgendwo Platz finden. Aber normalerweise ist das so und die halten sich dann sogar überraschenderweise viel mehr an den Dienstregeln oder Dienstwegen.
Weil sie einfach, glaube ich, dann mehr Vertrauen in das Team haben. Weil dann sagen sie, ah, ja, wenn es irgendwie dringend sein muss oder wenn ich irgendwie ein Problem habe und wirklich sehr schnell was brauche, dann kann ich das haben von denen. Und die machen wirklich gute Arbeit, die haben es schnell erledigt. Und ach, dann wird der Dienstweg, was sie dir überlegt haben, so generell auch Sinn machen. Dann die Sachen, die was nicht dringend braucht, du einfach über den normalen Weg machen damit. Ja.
Und dadurch hat man halt dann diese Personen, die halt schneller ein Draht zu dir haben, wo du schneller Probleme erkennst und schneller handeln kannst. Und dadurch auch das Marketing deines Teams verbesserst.
Weil wir gesagt haben, Teampolitik ist nicht nur Marketing. Die Sache ist dieses Netzwerk von deinen Verbündeten und von deiner Spione, das ist nicht nur dafür da, dass du das Ansehen von deinem Team jetzt verbesserst. Als Führungskraft hat man manchmal Ideen oder Wünsche oder Ziele, die was man nicht nur in seinem eigenen Team umsetzen kann, sondern wo man die Dienstwege oder irgendwas im größeren Ganzen umgestalten möchte oder verändern möchte. Und da ist dann sehr wichtig, dass man dieses Netzwerk hat und mit denen gemeinsam dann mal, bevor man das groß verkündet oder groß anstrebt, dieses Ziel, schon mal mit denen gemeinsam einmal überlegt, okay, wie könnte man das machen? Wie kann man das am besten umsetzen? Welche Sozialpartner müssen wir einbinden in die ganzen Überlegungen, damit man das dann wirklich sinnvoll und gut umsetzen können und dann auch wirklich dann von allen angenommen wird.
Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Simon Sinek, der hat das beschrieben mit den Early Adopters. Da geht es um die, für die, die das nicht kennen, das ist so eine klassische Glockenkurve, wo man unterteilt zwischen drei verschiedenen Leuten, die man ein Produkt verkaufen will, nämlich den Early Adopters. Das sind die Leute, die komplett inspiriert sind von einer Firma und von einem Produkt und vieles in Kauf nehmen, auch wenn es schlechter ist als andere Produkte, weil sie eben von dem Spirit von der Firma überzeugt sind. Dann gibt es diese breite Mittelmasse, die das kauft, weil sie jemand anderer gekauft hat. Und dann gibt es halt die Late Adopters, die so sagen, ja, ich schwimme halt mit. Das sind die Leute, die seit 20 Jahren ein Nokia-Handy haben und dann sagen, na gut, jetzt muss ich halt umsteigen. Was habt ihr? Ah, ein iPhone. Ja, dann nehme ich halt ein iPhone. Und das, was du beschreibst, sind sozusagen eigentlich diese Early Adopters. Mhm. Das sind die Leute, die inspiriert sind, eben auch von deiner Umstellung, von deinem Team und von dir selber und dann auch in Kauf nehmen, dass etwas vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie sie es gewöhnt sind. Mhm. Oder
vielleicht auch optimal funktioniert, weil sie wissen, dass es eh noch vielleicht das Endprodukt ist, sondern schon mal, weiß nicht, die erste Vorversion und man gemeinsam an einer Verbesserung arbeitet, bis dann eben so weit optimiert ist, dass für die breite Masse unter Anführungszeichen dann eingesetzt werden kann.
Das war ja auch so beim iPhone, der Typ schreibt leider so viel über Apple, aber auch über iPhone, wie sie angefangen haben mit dem, dass nicht mehr die Netzbetreiber vorgeben, was ein Handy machen muss, sondern dass sich umgedreht hat und wo iPhone eben, so wie sie jetzt sind, Apple einfach gesagt haben, so, wir machen mit niemandem mehr was, außer die einfach in Kauf nehmen, wie wir es machen. Und da war es voll wichtig, dass es dann diese Early Adopters gibt, die halt dann sagen, okay, hey, das Prinzip ist viel cooler. Ich meine, ja, ich kann nicht mehr jedes Netzwerk betreten oder nicht mehr jedes File sharen oder was auch immer, aber dadurch entsteht eine Revolution, die im Endeffekt viel besser ausschaut. Mhm. Das hat Apple sehr gut gemacht mit den ganzen Änderungen.
Also vielleicht als ein Aspekt, wo man dann so eine größere Änderung ausrollt und man hat ein gutes, breit gestreutes Netzwerk, mit dem man das so vorausgehört hat, die vielleicht sogar eingebunden hat in die Überlegungen, warum machen wir das, welche Vorteile hat das, bei denen das vielleicht sogar Wochen, Monate lang vorher schon mehrere Runden besprochen hat mit denen. Man rollt das dann aus. Bei jeder so einer Ausrollung gibt es dann irgendwelche Probleme oder irgendwelche Fragen oder irgendwelche Sachen, die was nicht so optimal funktionieren. Wenn du in jedem dieser Teams auch dann so einen Vertreter sitzen hast oder zwei Vertreter sitzen hast, die können diese Probleme schnell abfangen, können sagen, okay, ja, verstehe das Problem, wir können dann noch in einer Runde rein, können das noch verbessern oder kommt ein Problem auf, das man schon in die Vorrunden besprochen hat, wo man weiß, okay, ja, diese Probleme können auftreten, aber wir nehmen diese Probleme in Kauf, weil wir den Vorteil daraus trotzdem. Und dadurch kann die Stimmung generell in den Teams im Unternehmensweit dann verbessert werden bei so Umstellungen.
Weil ja auch besonders bei so Unternehmen, die an mehreren Standorten sind, ja der persönliche Kontakt viel schwieriger ist. Und wenn man auch in den verschiedenen Standorten ja auch jemanden hat, dann ist das auch viel leichter. Mhm. Wieder mal die Kaffeepause, wo man miteinander kurz locker miteinander reden kann. Genau da entsteht eigentlich die gute oder schlechte Stimmung. Nicht in dem Meeting, wo man irgendwie ein großes Konzept vorstellt. Vielleicht entsteht da nur die Angst. Mir wird schon gut darüber gesprochen, dass man eben eher auf die Mitarbeiter eingehen oder Mitarbeiterinnen eingehen soll und nicht nur auf die Führungskräfte, weil da ist meistens schon zu spät. Gibt es vielleicht einen Tipp, wie man solche Leute, die, mit denen man vielleicht nur indirekt zu tun hat, als Teamleiter anspricht oder anfängt, mit denen eine Beziehung aufzubauen, um das eben besser von unten nach oben den Ruf zu verbessern?
Also wenn man bis jetzt noch gar nicht so wenig Kontakt mit der Person gehabt hat, vielleicht einmal ganz offen auf die Person hingehen und sagen, hey, liebe Person X, wie geht's dir so mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern? Hast du da irgendwie in der Vergangenheit Probleme gehabt? Hast du irgendwelche Feedback, was wir vielleicht verbessern können? Und so einen persönlichen Draht einmal aufzubauen. Oft reicht es sogar schon. Ja, dann weißt du, okay, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich zu dem kommen, der kümmert sich um mich.
Und das ist auch bei jeder Person, die dann einfach sagt, ah ja, okay, passt, kein Problem. Also, folgendes.
Ich habe eine Liste. Bei jeder Person wahrscheinlich nicht, aber ja, man muss auch nicht der Best Buddy sein. Also, das ist sowieso als Führungskraft, ich sage immer, als Führungskraft muss man nicht everyone's darling sein. Also, eher Gegenteil, du musst halt auch harte Entscheidungen treffen oder manchmal kannst du halt mit anderen Personen nicht so gut, weil es halt einfach eine Meinung vertreten musst, was der Person nicht passt. Ist halt einfach so. Ja, wie gesagt, du musst halt einfach ein Netzwerk aufbauen von Personen, mit denen du dich gut verstehst.
Ich glaube, es hilft ja schon, wenn man ein bisschen also seine Fühler ausstreckt. Sollte man immer machen, seine Fühler ausstrecken, überall zuhören. Ich habe von einer anderen Führungskraft gehört, dass es irgendwo Probleme gibt. Von einer anderen Führungskraft in einem anderen Meeting, wo ein anderer Mitarbeiter, Mitarbeiterin ein Problem hatte mit meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Also man sieht, Wien begins Wien. Ich bin zuerst zur angestellten Person gegangen. Also komplette Route. Man kann natürlich auch zuerst einmal zur Führungskraft gehen. Ist egal.
Meinst du, ist, dass du gesagt hast, dass die eine Person eben wirklich eine konkrete Person ein Problem hat mit dem Team, dann ist sehr gut mit den Tieren zu sprechen. Das ist aber, glaube ich, eher so der Idealfall. Das kommt gar nicht oft vor, dass man wirklich weiß, okay, das ist die eine Person, die was ein Problem hat mit meinem Team, sondern das ist ja meistens nur so ein Stimmungsbild mit für ein Team kriege ich ja gar nichts, die machen ja nichts für mich. Ja. Das ist ja selten dann wirklich so konkret, wo es was die eine Person nichts hat, Problem sollen mit dem Team.
Wenn ich es nicht weiß, dann gehe ich natürlich zur Führungskraft, wo eben der Herd, der Problemherd ist. Das erkenne ich zum Glück schon, besonders wenn ich eben ein bisschen ein paar Führungsbuddies haben, ja, so wie der Christoph und ich. Der Christoph erzählt mir was, ich erzähle dem Christoph was und dann wissen wir, was der tut. Aber meistens, wenn man dann die Leute fragt, ja, was ist denn dann wirklich das Problem, dann kommt meistens sehr was Unkonkretes, weil es eben eine Stimmung ist. Ja, naja, generell habe ich das jetzt nicht so gesehen, generell habe ich das nicht so. Man muss da aufpassen, dass man jetzt nicht auf Konfrontationsweg geht. Das war oft früher mein Go-To. Und sagt, naja, zieh mal auf.
Ja, also ich glaube, man sollte jetzt nicht in so einer Situation so sagen, niedermachen, so sagen, ja, sag mal jetzt die 5 Punkte, was das Problem sind, wenn man nicht, dann kann es kein Problem sein, sondern eher der Person dann vermitteln, okay, ich verstehe dich, Ich sehe dein Problem, ich verstehe, warum du gerade das Gefühl hast, irgendwie benachteiligt zu sein. Falls du in Zukunft ein konkretes Problem hast, dann kommt zu mich direkt, dass wir das Problem lösen können.
Ja.
Also eher der Person vermitteln, dass sie direkt mit dir reden kann, dann, wenn es ein Problem gibt und nicht, dass dann wieder bis nach Bregenz ein Fax schicken muss und dann das irgendwann wieder zu dir zurückkommt, zufällig.
Ich glaube, das sind auch Leute, die sich manchmal auch nicht trauen, die andere Führungskraft anzusprechen auf das. Da ist auf jeden Fall ein Warnsignal, dass da irgendwie den Leuten was zurückhält. Und wenn man da direkt mit denen redet, glaube ich. Aber da muss man halt wirklich selber hingehen. Man kann nicht warten, bis die Person zu einem kommt. Das wird nicht passieren. Das wird höchstens, wenn die dann explodiert und es zu spät ist und man muss wieder den Schaden aufwischen.
Mhm.
Also man muss da wirklich frühzeitig handeln und dann sofort hingehen und sagen, so, machen wir uns ein Meeting aus oder treffen wir uns kurz auf ein Essen und reden drüber und dann machen wir uns einen Plan, meinetwegen.
Mhm.
Was ich auch noch wichtig finde, für mich noch zum Abschluss von meiner Seite, es ist auch gar nicht mal so schlecht, der Christoph und ich machen das öfter, wenn er oder ich Probleme mit wem anderen hat oder gerade Politik oder versuche den Ruf wieder aufzubauen, weil der geschädigt ist, dieser Person zu helfen, obwohl dich das ja eigentlich nicht angeht, weil du somit auch nochmal mehr Vertrauen und nochmal engere Beziehungen knüpfst. Wir hatten auch letztes Jahr, du hattest ja letztes Jahr Probleme mit einem Teil des Teams und da war auch irgendwas nicht gut. Es ist eher egal, um was es geht. Und da haben mein Team und ich halt auch mitgeholfen, um das zu verbessern. Und das hat wahnsinnig viel gebracht, finde ich, für uns beide, weil das auch super, super gut als Vorbild war für unsere anderen Mitarbeiter, dass sie auch sich gegenseitig ein bisschen helfen, auch wenn sie, wie man so schön sagt, nicht meine Abteilung ist und sie dadurch auch noch mehr connected und noch mehr vernetzt werden und dadurch sich zusammengehörig fühlen und auch wenn sie ein anderes Fachgebiet und ein anderes Team sind.
Mhm. Gut, dann hätte ich gesagt, wir kommen schon zum Abschluss von unserer Folge. Simon, was hast du gelernt in dieser Folge?
Ich weiß nicht, ob ich es in dieser Folge gelernt habe, aber auf jeden Fall als was Hausverständliches. Das Typische redet jetzt einfach miteinander, weil man hört meistens als Führungskraft über zwei Ecken, dass irgendwer unzufrieden ist. Und anstatt, dass man da jetzt versucht, irgendwie dann über drei Ecken wieder alles gut zu machen, sollte man wirklich direkt dann mit der Person, die diese Unzufriedenheit geäußert hat, direkt ansprechen. Ich weiß, das ist so ein, ah ja, das ist eh klar, ja, wenn ich das google wieder mal, dann steht das eh überall. Aber es ist oft im Alltag, finde ich, ein bisschen schwieriger, weil man halt auch mit diesen Emotionen kämpft und sein Team beschützen will, so wie du in der letzten Folge erzählt hast mit dem Typen, der die Pfeile abhält von denen. Da muss man einfach ein bisschen seinen Stolz zurücklassen und sagen, okay, weißt du was, komm, ich rede mit dir und bin offen und sage, okay, schau, wo ist jetzt das Problem? Reden wir miteinander. Ich weiß, da ist irgendwas nicht gut. Was ist los? Und das ist meistens eh der erste Schritt, um alles wieder zu verbessern. Hast du irgendwas gelernt von der Folge?
Direkt gelernt nicht, aber ich will auf jeden Fall mitnehmen, gleich anknüpfen an den Punkt, was wir in der Einführung gesagt haben, dass man aus anderen Bereichen fürs Management was lernen kann. Eben hier jetzt von der Politik, eben, dass man eben Netzwerke aufbaut und gewisse Kompromisse eingehen muss, aber auch eben seine eigene Leistung bzw. die Leistung von seinem Team verkaufen muss und die auch gewisserweise anpreisen muss und an den Mann bringen muss und dann eben auch entsprechend gesehen wird. Gut, das war die dritte Folge vom Management-Dialog.
Wir hoffen, es waren spannende Inhalte für euch dabei, aber uns würde auch interessieren, was ihr zu diesem Thema sagt.
Was sind eure Erfahrungen mit interner Sichtbarkeit und Teampolitik? Welche Strategien haben bei euch funktioniert und welche nicht?
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine gute Bewertung da oder gebt uns Feedback, wie wir uns verbessern können.
Abonniert den Podcast auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt und teilt die Folge gern mit euren Bekannten.
Bis bald.
Ciao.
Wir sind Legenden.